Herzlich willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb mit Sabine Böhler. Grüß Sie Gott. Heute, liebe Zuhörer, sprechen wir mit dem Impfgegner Hans Leubner und dem Impfexperten Dr. Nikolaus Frühwein über das Für und Wider von Impfungen bei Kindern. Zu wenige Eltern lassen ihre Kinder impfen und bringen dadurch ihren Nachwuchs und andere Kinder in große Gefahr. Denn fehlender Impfschutz kann tödlich sein. Das sagen die Impfbefürworter, liebe Zuhörer. Impfgegner hingegen warnen vor den Schäden, die eine Impfung hervorrufen kann. Sie überlaste das Immunsystem der Säuglinge und Kleinkinder und rufe unerwünschte Nebenwirkungen hervor. Auch sie sprechen von tödlichen Folgen. Fangen die Eltern an, sich ernsthaft mit dem Thema Impfen zu beschäftigen, merken sie schnell, dass die Meinungen pro und contra extrem auseinandergehen. Dies führt nicht selten zu Überforderung der Eltern. Dabei wollen sie ja nur das Beste für ihr Kind. Doch was ist das Beste? Impfen? Ja oder nein? Wenn ja, wann und gegen was? Tauschen sich Mütter untereinander aus, dann ist die Verwirrung oftmals komplett. Denn die eine Mutter kennt ein Kind, das durch Impfung schwer krank wurde und vielleicht sogar gestorben ist. Die andere Mutter kennt wiederum ein Kind, das gerade wegen fehlender Impfung eine schwere Krankheit mit Folgeschäden erlitten hat. Also, wie nähert man sich nun dem folgenschweren Thema Impfen? Wem schenken wir Glauben und Vertrauen? Verhalte ich mich fahrlässig als Mutter oder Vater, wenn ich mein Kind nicht impfen lasse? Wie es der Impfkalender der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt? Oder wird mein Kind mir irgendwann mal vorwerfen, Mama, du hast mich zu viel impfen und zu früh impfen lassen. Heute bin ich ein gesundheitlich angeschlagener Mensch durch diese vielen Impfungen. Wir fragen nach, liebe Zuhörer, bei unseren Gästen, dem Impfgegner Dr. Hans Leubner und dem Impfbefürworter Dr. Nikolaus Frühwein. Wir wollen's wissen. Wie ist das nun mit dem Impfen? Ein Politikum, an dem sich hauptsächlich die Pharmafirmen bereichern? Oder ein echter Fortschritt im Gesundheitswesen, der am besten gesetzlich geregelt werden sollte, damit niemand mehr dem Impfen auskommt? Beginnen wir mit unserem Impfgegner. Ich begrüße herzlich am Telefon aus dem Raum Graz zugeschaltet in der Steiermark Dr. Hans Leubner. Grüß Sie Gott.
Ich begrüße Sie herzlich. Ich freue mich, an der Sendung teilnehmen zu dürfen, Frau Böhler.
Schön, Herr Dr. Leubner. Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin und in Österreich Sachverständiger für Impfschäden. Heute sprechen Sie sich entschieden gegen das Impfen aus. Doch das war nicht immer so. Wie kam denn das Umdenken bei Ihnen?
Ich habe Medizin studiert und Medizin ausgeübt, wie jeder andere auch. Ich war 7 Jahre in einer großen Allgemeinpraxis. Meine eigenen Kinder, ich habe inzwischen 4 Kinder, die ersten beiden wurden geimpft. Das war damals allerdings im Jahre 1960, 50, 60, da hat es noch nicht so viele Impfungen gegeben. Inzwischen ist die Anzahl der Impfungen rapid angewachsen. Nun, in meiner allgemeinen Praxis habe ich zum ersten Mal erlebt, dass mir eine Dame Vorwurf gemacht hat, nach einer Grippeimpfung habe ich sie zu einer schweren Krankheit, habe eine schwere Krankheit verursacht. Habe ich mit Grippeimpfung aufgehört. Dann aber kam die sogenannte Zeckenimpfung, die FSME-Impfung heraus. Und da habe ich wenige Stunden nach der verabreichten Impfung einen Mann besuchen müssen, einen jungen Sportler, der eine akute Gehirnhautentzündung bekommen hat. Mein erster Gedanke war, ich habe schlechtes Gewissen, aber ich bin nicht schuld. Das Bundesministerium hat diesen Impfstoff zugelassen. Das wird schon wissen, warum es den Impfstoff zugelassen hat. In weiterer Reihenfolge später habe ich dann eine Privatpraxis begonnen, wo ich wesentlich mehr Zeit hatte, Krankheit, Herkunft, Verlauf zu studieren. Und da habe ich weitere schwere Fälle gesehen, zum Beispiel Ausbruch einer schweren Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus Typ 1, wenige Stunden nach einer FSME-Impfung. Dann habe ich mich hingesetzt und habe das Thema Impfung von Neuem zu studieren begonnen. Und habe Geschichte der Impfung studiert, die Erkenntnisse der modernen Bakteriologie, Virologie. Ich musste feststellen, dass wir Dinge, Hypothesen heute in der Impfung verwenden, die aus dem 19. Jahrhundert kommen, die inzwischen längst überholt, längst widerlegt wurden. Aber die gängige Impfhypothesen, die beruhen alle auf diesen Vorstellungen. Ich bin nicht der einzige Impfgegner der Welt. Es gibt sehr, sehr prominente Persönlichkeiten der Medizingeschichte und auch der Philosophie, Menschen, die nachgedacht haben, die sich immer gegen das Impfen ausgesprochen haben.
Also könnte man sagen, Sie sind zum Impfgegner geworden, dadurch, dass Sie Patienten in Ihrer Praxis erlebt haben, die auf Impfungen reagiert haben. Dankeschön bis hierhin. Geehrt für seine besonderen Verdienste zur Förderung des Impfgedankens in Deutschland wurde mein Studiogast, Dr. Nikolaus Frühwein. Ihn darf ich herzlich begrüßen. Grüß Sie Gott, Herr Dr. Frühwein.
Grüß Gott.
Herr Dr. Frühwein, Sie sind der Leiter einer großen Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Tropenmedizin und Fachberater für Impffragen für die Bayerische Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung in München und für mehrere Fachverbände. Warum halten Sie Impfungen als Präventionsmaßnahme gegen schwere Infektionskrankheiten für eine hervorragende Errungenschaft?
Ja, wir haben in Deutschland nämlich schon eine ganz tolle Impfstatistik. Sämtliche Nebenwirkungen werden an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Und das besteht sogar eine Pflicht der Ärzte, diese Nebenwirkungen zu melden. Auf der anderen Seite haben wir eine gute Statistik, wie viele Impfungen verabreicht werden. Und aus diesen beiden Statistiken kann man sehr gut die absolute Ungefährlichkeit der Impfungen herauslesen, auf der einen Seite, und auch die absolute Wirksamkeit der Impfungen auf der anderen Seite. Und vielleicht, wenn Sie auch meinen Werdegang sehen wollen, wenn Sie zum Arzt gehen und lassen sich eine Hüfte operieren, dann werden Sie wahrscheinlich sich einen aussuchen, einen Arzt, der schon mehrmals eine Hüfte operiert hat, weil nur der kann es gescheit. Und wenn wir über Impfungen reden, sollte man vielleicht über Impfungen reden, wenn man es selber macht und nicht, wenn man es nicht macht. Und ich habe mir es gerade beim Herfahren ausgerechnet, ungefähr im Jahr verabreichen wir so 25.000 Impfungen. Und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Und da kriegt man schon ein bisschen mehr als nur eine Einzelfallbeobachtung, was Impfungen Positives und Negatives bewirken können. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe in meiner ganzen Praxiszeit, toi toi toi, muss ich sagen, noch nie einen schweren Impfzwischenfall erlebt. Ich habe noch nie eine schwere Krankheit nach Impfungen erlebt. Und das bei mehr als 500.000 Impfungen, also ganz so schlimm kann das mit den Impfungen wohl nicht sein.
Herr Dr. Leubner, was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund für das Zurückgehen von Infektionskrankheiten? Weil die Impfbefürworter sagen natürlich, das sind die Impfungen, die verabreicht werden.
Der Rückgang der Infektionskrankheiten wurde ja verschiedentlich interpretiert. Das heißt, die Impfanhänger sagen, infolge der Impfungen dieser fantastischen medizinischen Einrichtung ist es uns gelungen, viele Krankheiten auszurotten oder praktisch auszurotten. Die Sozialmediziner, und ihnen der prominente britische Sozialmediziner McKeown, der hat ja belegt, dass ja ab Ende des 17. Jahrhunderts und im ganzen 19. Jahrhundert die Infektionskrankheiten Tuberkulose, Pocken im Wesentlichen schon zurückgegangen sind auf eine Minderheit, bevor überhaupt mit Impfungen begonnen wurde. Nicht? Also in den britischen Großstädten waren ja 1800 noch 4000 Tote pro Million und waren erst, als man die Tuberkulose-Impfung eingeführt hat, im Jahre 1950 bis 60, dort hat man ja mehr in diesen Großstädten ja nur mehr 50 pro Million Tote an Tuberkulose gehabt. Das ist also die Folge der änderten Lebensbedingungen. Die Menschen haben endlich ausreichend Ernährung gehabt. Darum hat man die Tuberkulose früher auch Proletenkrankheit genannt. Die Tuberkulose gibt es ja heute auch dort in den armen Ländern, wo es noch Hunger gibt. Während die Sendung haben, sterben dort viele Leute. Und das ist das Hunger, das zweitens die Sauberkeit, das saubere Trinkwasser. Auch in Asien und Afrika, wo die Tuberkulose noch immer blüht, dort haben wir also dreckige Brunnen, verschmutztes Trinkwasser. Schließlich die Wohnbedingungen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, vor 100 Jahren, denken Sie an Heizung, Bad, Sauberkeit, Kleidung. Also diese Bedingungen, die Lebensbedingungen, die sagen die Sozialmediziner, und da schließe ich mich als Arzt natürlich an, weil ich ja seit über 38 Jahren mit dem Patienten am Krankenbett in seinen Wohnverhältnissen, seine Lebensmittel beschäftige. Ich sitze nicht in einem Labor und fahre von Ort zu Ort und führe Impfungen durch, denn ich lebe mit meinen Kranken am Krankenbett in ihrem Haus, und da kommt man natürlich zu einer anderen Sicht der Dinge, Entstehung von Krankheiten und warum die Krankheiten zurückgegangen
sind. Geben wir jetzt die Frage an Herrn Dr. Frühwein weiter. Was denken Sie, warum gehen so viele Krankheiten zurück? Liegt das tatsächlich an den Lebensbedingungen, die hygienischer geworden sind?
Sicher auch mit. Aber da sehen Sie eben genau, was, wie man argumentieren muss, wenn man Impfungen wirklich vom Verstand aus und wenn man was von Impfungen versteht. Die Tuberkuloseimpfung interessiert keinen Menschen. Wir, bei uns in Deutschland wird nicht mehr gegen Tuberkulose geimpft, weil wir natürlich wissen, dass die Tuberkuloseimpfung nicht das gehalten hat, was wir uns von ihr versprochen haben. Aber nehmen Sie doch als bestes Beispiel und als Beispiel, das, an das sich die meisten Ihrer Hörer auch noch erinnern können, die Polio. Noch zu meiner Zeit, als ich Medizin studiert habe, hat es in Deutschland große Seele mit diesen Lungenautomaten gegeben, wo die Leute drinnen lagen, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben, weil das Poliovirus das Atemzentrum, die Atemnerven befallen hatten. Diese Lungenautomaten gibt's nicht mehr, seitdem eben die Polioimpfung gegeben wird. Und dann hat man weltweit viel Polio geimpft und die Polio war am Aussterben. Die gab es praktisch nicht mehr. Und ein Land hat dann aus religiösen Gründen, das war nämlich Nigeria, allerdings waren das Moslems, die gesagt haben, nee, aus religiösen Gründen geben wir diese Polio-Impfung nicht mehr. Und dann hat sich von diesem Nigeria aus, und das kann man sehr genau verfolgen, weltweit wieder über den Jemen nach Afrika und nach Südostasien die Polio ausgebreitet. Also irgendwas scheinen Impfungen doch zu haben.
Wir haben uns ein komplexes Thema vorgenommen. Eltern müssen entscheiden, lasse ich mein Kind impfen? Wann lasse ich mein Kind impfen? Was hat es jetzt auf sich mit Impfreaktionen, Impfkrankheiten, Impfkomplikationen, also mit den sogenannten Spätfolgen? Herr Dr. Leubner, was weiß denn die Medizin über die Spätfolgen, die Impfungen auslösen könnten?
Also es gibt ja bei Impfungen nicht nur Spätfolgen. Spätfolgen trifft sie jene zu, die eine Impfkrankheit überstanden haben und deren Folgen und Konsequenzen nach dieser Impfung noch sichtbar sind. Also Lähmungen nach Impfungen, Gehirnschädigungen nach Impfen. Eine der größten Nachteile der Impfungen oder eine der größten Nebenwirkungen sind ja Hirnschäden, Entwicklungsschäden, Verblödung, Lähmungen. Das bitte sind ja die dramatischen Bilder, die wir nach Impfungen erleben, und das kann bitte die verschiedensten Impfungen können sowas hervorrufen. Nun, ein begeisterter Impfanhänger wird natürlich sagen, na gut, eine Impfreaktion ist gut, aber dafür baut der Körper ein Immunsystem auf und er ist dann geschützt. Mhm. Natürlich, jemand, der geschädigt ist durch die Impfung, der sieht nicht ein, dass er jetzt geschützt sein soll, nachdem jetzt Eltern zum Beispiel ein Kind haben, das ein Leben lang ein zu pflegen ist.
Könnten Sie denn da, Herr Dr. Leubner, ein wenig konkreter werden? Bei welchen Impfungen wurden denn diese schweren Schäden, die Sie uns jetzt genannt haben und die natürlich Panik machen, Wo wurden die beobachtet?
Gut, also die größten Zahl der Toten und der Behinderten hatte die Pockenimpfung verursacht. Da kann man also sagen, dass es in jedem Dorf durch die Generationen hindurch mindestens ein, zwei Leute gegeben hatten, die die Pocken zwar Impfung überstanden haben.
Ja, aber entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Leubner, aber wir sprechen heute nicht über Pocken. Wir sprechen heute über Mumps, Masern, Röteln, über die Kinderkrankheiten, die es heute noch gibt. Also.
Ich möchte mal beginnen. Das hat man damals totgeschwiegen. Und erst seit dem Jahre 1973, zumindest in Österreich und in Deutschland ist es so ähnlich, hat man das Impfschadengesetz eingeführt, eben aufgrund der vielen Geschädigten. Heute haben wir natürlich auch Impfschäden und ich bin Sachverständiger für Impfschäden und habe mich in den letzten Jahren besonders dieser Materie angenommen. Und wir haben Impfschäden, Multiple Sklerose, Lähmungen nach FSME-Impfung, wir haben schwere epileptische Anfälle, Hirnschädigungen nach der Keuchhustenimpfung. Übrigens seit 10 Jahren haben wir dann einen neuen Keuchhustenimpfstoff, der weniger diese Schäden macht, aber auch auf dieser Schadmut. Dann gibt es natürlich auch die Folgen von Grippeimpfung und Hepatitis B-Impfung. Sie müssen wissen, dass ja in Frankreich 600 Multiple Sklerose-Fälle gemeldet wurden und aufgrund dessen ist ja die Hepatitis B-Impfung in Frankreich für Kinder bis zum 14. Lebensjahr eingestellt worden.
Mhm. Ja? Was sollte denn dann die Konsequenz sein, wenn wir auf die Risiken schauen? Grundsätzlich gar keine Impfung? Was sagen Sie da als Impfgegner?
Das eine sind Schäden und das würde reichen. Jeder Arzt, der an seinen Kranken erlebt hat, dass der eine jetzt ist gelähmt und der andere hat ein schweres rheumatisches Leiden bekommen, muss zumindest einmal nachdenken. Und so ist es mir selbst ja auch gegangen. Ich habe mich auf das Ministerium berufen. Nun, einem Arzt, dem sowas passiert, fühlt sich natürlich nicht wohl. Und versucht, aber dann kann er sich berufen, entweder auf die Empfehlungen des Ministeriums, der Gesundheitsbehörden, oder er sagt, er lebt davon. Dann bitte muss er sein schlechtes Gewissen ganz einfach irgendwie anders beruhigen, indem er sagt, das ist halt so und die Lehre sagt das so und das ist gängige Meinung. Oder dem Druck der Impfstoff, natürlich dürfen Sie nicht vergessen, was das für ein gigantisches Geschäft ist, dann muss er sich beugen und ganz einfach, entweder er impft nicht oder er muss weiter impfen, weil er davon lebt. Angenommen, ein Amtsarzt, ein Schularzt, der muss impfen, der darf gar nicht darüber nachdenken. Ich in meiner freien Praxis, ich habe eine private Praxis seit 25 Jahren, ich kann die Konsequenzen ziehen, denn ich lebe nicht vom Impfen.
Gehen wir jetzt nochmal zu Dr. Frühwein. Sie sind kein Amtsarzt, Herr Dr. Frühwein. Sie haben eine freie Praxis, Sie können entscheiden, was Sie machen können. Also nehme ich an, ist Ihre Antwort auch frei jetzt. Ihnen sind sicherlich die Argumente der Impfgegner bekannt, die gegen das Impfen sprechen. Wie sind denn die Impfschäden aus Ihrer Sicht einzuordnen?
Ja, ich versuche halt meinen Beruf halbwegs unter naturwissenschaftlichen Idealen auszuüben. Ich versuche mir die Sachen genauer anzuschauen. Ich versuche auch mir Gedanken über die Theorie des Impfens machen. Und jetzt nehmen wir doch mal so Totimpfungen wie zum Beispiel die Zeckenimpfung hier. Was passiert eigentlich? Impfung ist ja keine Chimäre. Bei einer Totimpfung wird einem Fremdmaterial unter die Haut gespritzt. Gegen dieses Fremdmaterial, also so Eiweißstoffe, die aber kein Leben enthalten, da ist nichts. Gegen diese Eiweißstoffe bildet unser Körper Abwehrkörper. Ob sie sich einen Kieselstein in den Fuß treten und da Fremdmaterial kriegen oder ob ich sie impfe, ist ihrem Körper von der Abwehrseite her relativ wurscht. Also es ist eigentlich eine ganz natürliche Art der Medizin. Das ist mal die pathologische Seite, das heißt die wissenschaftliche Seite, wie Impfungen funktionieren und wie es da zu schweren Hirnschäden kommen soll, das frage ich mich halt. Die zweite Seite sind die Zahlen und die sind ziemlich eindeutig. Wir haben ungefähr 20 Millionen Impfungen im Jahr in Deutschland. Bei der Pflichtmeldung jeglicher Schäden oder jeglicher Nebenwirkungen liegen wir im Jahr so zwischen 400 und 500. Und von diesen 400 bis 500 haben wir schwere Nebenwirkungen mit bleibenden Schäden 1,2%. Das heißt, bei 20 Millionen Impfungen hat man mal gesicherte schwere Nebenwirkungen mit ein oder zwei Fällen. Es gibt nichts in der Medizin, was wirkt, was keine Nebenwirkungen hätte. Aber damit liegen die Impfungen weit, weit, weit unter allen anderen Medikamenten. Und das sind harte Fakten, die sich auch mit meiner täglichen Erfahrung decken. Und ich sage eben, über Impfungen kann man nur reden, wenn man impft und nicht, wenn man eine Sache nicht macht.
Und konkret werden, nämlich, dass wir über Impfungen sprechen, das tun wir jetzt. Sie haben eingeschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wir sprechen über Impfungen, über das Pro und Contra. Meine Gäste sind Dr. Hans Leubner. Er ist Allgemeinmediziner und Impfgegner. Und mein Gast ist der Infektiologe Nikolaus Frühwein. Dr. Frühwein sagt, dass er 25.000 Impfungen ungefähr im Jahr durchführt, dass er persönlich noch keine Impfschäden, schweren Impfschäden gesehen hat. Mein Gast Dr. Leubner hingegen sagt als Impfbegutachter, dass er schon solche schweren Fälle gesehen hat, dass er grundsätzlich von Impfungen, dass er sie grundsätzlich nicht empfehlen kann. Herr Dr. Leubner, ich möchte mich jetzt dem Impfkalender der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, dem möchte ich mich jetzt nähern. Der empfiehlt nämlich schon Säuglingen in den ersten Lebensmonaten, dass sie umfassend geimpft werden sollen. Es fängt an im zweiten Lebensmonat mit einer 6-fach Impfung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hämophilus, Influenza Typ B, Polio, Hepatitis B. Liebe Hörer, es geht noch weiter, falls Ihnen jetzt schon die Ohren rauchen. Und dazu kommt noch eine Einzelimpfung gegen Pneumokokken. Ich habe nachgezählt, bis zum 15. Lebensmonat sollte einem Kleinkind 35 Mal 12 verschiedene Erreger kommt es das Kleinkind in Verbindung. Kritische Ärzte sagen, das ist eine völlige Überforderung für das junge Immunsystem. Herr Dr. Leubner, können Sie das unterstreichen?
Ich muss das insofern unterstreichen und gerade, weil Kollege Frühwein meint, Zahlen und Fakten, es ist immer eine Frage der Interpretation. Sie müssen sich vorstellen, vor etwa 30 Jahren hat es gerade ein Zehntel von Impfungen gegeben, was es heute gibt, von üblichen, empfohlene Impfungen. Aber die Lebenserwartung, und die hat sich ja nicht geändert, sind also praktisch ums Vielfache an Impfungen dazugekommen, obwohl sich an der Lebenserwartung, also am sogenannten Erfolg, nichts geändert hat. Das muss man halt bedenken. Da stimmt ja was nicht. Und zum Zweiten, selbstverständlich, es ist unglaublich, selbstverständlich haben sich die Impfstoffe wurden besser entwickelt, mit weniger Nebenwirkungen. Es wurden also immer wieder Fortschritte erzielt, aber dennoch, es gibt da noch genug Schäden, die einfach kommen. Das Problem liegt an der Meldemoral der Ärzte. Einer, der geimpft hat, das ist einmal das eine, der meldet das nicht gerne. Das muss man bedenken. Zum Zweiten, viele Eltern kennen ja gar nicht die Tatsache, dass durch Impfungen epileptische Anfälle oder Asthma oder Lähmungen überhaupt entstehen, sondern sie bringen das ja gar nicht in Zusammenhang. Das heißt, es gibt ja nur ein passives Meldesystem und nicht ein aktives. Das heißt, der Arzt, der geimpft hat, untersucht jetzt nach einer Woche, untersucht nach 3 Wochen, untersucht nach 6 Wochen jetzt, die er geimpft hat, sondern der hat geimpft und damit ist für ihn die Sache vorbei. Ausbaden muss das dann der behandelte Arzt oder die Eltern. Das muss man bedenken.
Nun muss man aber sagen, der behandelnde Arzt ist in den ersten Jahren schon auch der Kinderarzt und der hat geimpft, Herr Dr. Leubner.
Das ist manchmal der Kinderarzt, manchmal der Amtsarzt, manchmal der Schularzt, wenn es sich um die Impfungen in den Schulen handelt. Und der Arzt, der davon lebt, den halte ich nicht für so, da ist es schwierig, dass er das so erkennt und auch so eingesteht. Mhm. Denn wenn er vom Impfen leben muss, das wissen wir alle, da laufen psychologische Filter in der Seele des Menschen ab, im Bewusstsein. Und was Sie sagen, die 35 Erreger, Sie wissen, die Industrie ist dahinter gekommen, dass es das gibt und Sie können sicher sein, dass in den nächsten Jahren weitere 10 neue Erreger dazukommen werden. Das sind ja völlig neue Impfungen, weil einfach der Glaube an die Schutzwirkung des Impfens einfach eingemauert festsitzt und durch die Propaganda ständig genährt wird.
Herr Dr. Frühwein, wann stellen Impfungen aus Ihrer Sicht eine Gefahr für ein Kind dar? Wann ist das Immunsystem überfordert?
Ich glaube, dass die Impfungen bei der Bezahlung, die in Deutschland für Impfungen erstattet werden, für keine Praxis so der richtige Burner sind. Das nur mal zur Einleitung. Und ich würde auch nie einem Kollegen unterstellen, dass er ein Gutachten gegen Impfungen macht, um als Gutachter jetzt groß rauszukommen, sondern ich glaube, dass der Kollege auch wirklich eine innere Überzeugung hat und die muss man anerkennen und das finde ich gut so. Man soll sie auch verbreiten. Jetzt zu den Häufigkeit der Vielzahl der Antigene, in der wir im Kindesalter impfen. Schauen Sie sich ein Kind an, was passiert denn? Jedes Kind, das kriegt im ersten Lebensjahr im Durchschnitt zwischen 6 und 12 schwerere Infekte, Erkältungen und ähnliches. Leider steckt es dann oft die Eltern an und die haben auch genügend zu tun. Jeder dieser Infekte besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Erregern. Dann kommen wir in unserer Umwelt mit unserem Essen, mit extrem viel Fremdmaterial zusammen. Also unser Immunsystem setzt sich gerade im ersten Lebensjahr mit einer wahrscheinlich unendlich hohen Zahl von Erregern und Fremdmaterialien auseinander. Also die Experten sprechen hier von 30.000 bis 40.000 in den ersten 2 Monaten. Und kann man jetzt darüber streiten, ob jetzt diese 12 durch die Impfungen noch die Überforderung schlechthin darstellen und ob die Impfungen dann an diesen Erkrankungen, die geschildert werden, schuld sind. Nämlich komischerweise erkranken auch Nicht-Geimpfte an Asthma. Und weil das angesprochen wurde, man hatte diese Häufung von Hepatitis, behauptete Häufung von Multipler Sklerose nach Hepatitis B untersucht. Und siehe da, es haben sich genauso viel Multiple Sklerosefälle bei den Nicht-Geimpften als bei den Geimpften ereignet. Schwer da der Impfung wirklich die Schuld in die Schuhe zu schieben, hat sich eben auch nicht als haltbar erwiesen.
Sie haben schon die Hepatitis B angesprochen, weil das ist auch eine Impfung, die mit im 6-fach Impfstoff enthalten ist, der schon im 2. Lebensmonat einem Kind verabreicht wird, 3-mal hintereinander, also bis zum 4. Lebensmonat. Und das ist eine Impfung, die ist am wenigsten nachvollziehbar für Kinder, weil Hepatitis B wird hauptsächlich über Geschlechtsverkehr und unsaubere Spritzbesteck in der Drogenszene übertragen. Und das Ansteckungsrisiko über normalen Kontakt ist extrem gering, Herr Dr. Frühwein. Warum sollte man Säuglinge ab dem 2. Lebensmonat denn schon gegen Hepatitis E impfen, bitte? Gegen Hepatitis B?
Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist absolut keine Muss-Impfung, wird von uns auch nicht als Muss-Impfung für das Kind selber gesehen. Die Problematik liegt in einer anderen Ebene hier. Die Hepatitis B ist einer der kreislichsten Krankheiten, die man kriegen kann, weil die 10% der Fälle wird es chronisch und dann ist ein lebensbedrohliches Problem und nicht behandelbar. Und die Ansteckungsfähigkeit von Hepatitis B ist extrem hoch, also noch viel höher als HIV. Und die Hauptzahl der Ansteckungen, und wir hatten bis vor wenigen Jahren, bis eben vor Einführung der Hepatitis B-Impfung, ungefähr Neuerkrankungen in Deutschland, 8.000 bis 10.000 gemeldete pro Jahr. Und die Hauptgefahr ging eben durch Geschlechtsverkehr aus. Und Kinder im Adoleszentenalter suchen verschiedene Partner. Und dann findet eben oft ungeschützter Verkehr statt. Ist halt so. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Nur in diesem Alter mit 14 bis 17 Jahren erwischen sie keine Kinder zum Impfen. Da denken die Eltern nicht mehr dran, da denken die gehen nicht zum Arzt, weil sie in dem Lebensalter eben gesund sind. Und da hat man gesagt, machen wir eine Kombinationsimpfung, tun wir diese Hepatitis B-Komponente auch noch in den 5-fach Impfstoff rein, weil dann haben wir die schon mal geschützt und weil zu diesen Impfungen müssen sie eh. Das war also eine rein pragmatische Geschichte. Wenn jetzt ein Elternteil sagt, nee du, ich will diese Hepatitis B-Impfung jetzt noch nicht, aber ich denke dran, ich lasse mein Kind mit 12 Jahren Hepatitis B impfen, genauso gut würden wir auch völlig dahinter stehen, Hauptsache es wird geimpft.
Dann wäre die nächste Frage, gibt es da denn überhaupt Möglichkeiten, hätten Sie denn dann einen 4- oder 5-fach Impfstoff in Ihrer Schublade?
Ja, es gibt den 5-fach Impfstoff genauso. Sie können fast jede Komponente auch einzeln impfen, macht aber keinen Sinn, weil da gibt's auch eindeutige Statistiken, dass die Nebenwirkungshäufigkeit bei Mehrfachimpfungen nicht höher ist als bei Einfachimpfungen. Das heißt, wenn ich eine Dreifachimpfung mache, habe ich nur einmal Nebenwirkungen. Wenn ich drei Einfachimpfungen mache, habe ich dreimal Nebenwirkungen. Wenn man zum Beispiel als Nebenwirkung ein leichtes Fieber bezeichnet oder Schmerzen an der Impfstelle. Aber das sind halt Begleiterscheinungen von Impfungen, die eben beim eingetretenen Nagel in der Fußsohle genauso auftreten.
Mhm. Herr Dr. Leubner, wie ist die Hepatitis B-Impfung aus Ihrer Sicht zu beurteilen? Sind Impfreaktionen auf Hepatitis B bekannt?
Also das ist auch eine in meiner eigenen Praxis beobachtet. Die Schäden durch Hepatitis B-Impfung, sehr eindrucksvolle, eine akut ausgelöste Multiple Sklerose, das ist nun einmal da. Nun muss man Folgendes sagen, dass die seit Einführung der Hepatitis B-Impfung die Todesfälle infolge Hepatitis B zugenommen haben. Das bitte in Österreich und auch in Deutschland. Trotz Einführung. Wir gehen immer davon aus, dass die Impfung praktisch schützt. Und jetzt haben wir einen sicheren Schutz. Während sind wir nicht geimpft, dann können wir also eines Tages dann einmal Leberkrebs bekommen oder das Endstadium einer chronischen Leberentzündung. Und bist du geimpft, dann kann sowas nicht passieren. Und das genau ist durch die Zahlen widerlegt. Unabhängig jetzt von den leider schädlichen Nebenwirkungen dieser Impfung. Wir vergessen, dass ja dieser Impfstoff gerade bei Hepatitis B gentechnisch hergestellt wird und wir mit etwas arbeiten, wovon wir heute ja noch viel zu wenig wissen, sondern wir arbeiten da mit Stoffen, mit Kulturen, mit Substanzen, mit Medien, die erst in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ans Tageslicht kommt, was da in Wirklichkeit alles mitwirkt. Wir arbeiten ja nur mit Hypothesen und mit unbekannten Substanzen.
Müsste man sich auch fragen, wenn wir uns gegen Hepatitis B impfen lassen, unsere Generation, wir haben uns nur gegen Hepatitis B impfen lassen, wenn wir als Arzt im pflegenden Beruf tätig waren, wo man mit Blut in Verbindung kommt oder dergleichen. Und jetzt ist die Hepatitis B-Impfung, so sagen Ärzte, soll jetzt der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden.
Ja, in der Medizin neigt man zu Vereinfachungen. Man sagt, da ist ein Virus und das bitte macht diese Krankheit. Wenn man Hepatitis B Krankheit untersucht und die Verlaufsformen, dann sieht man, jene, die sich gesund ernähren, jene, die sich vom Alkohol fernhalten, jene, die kein Fremdblut bekommen haben, man darf ja nicht vergessen, dass ja ein Risiko nach Bluttransfusion, ein geringes Risiko nach einer Bluttransfusion auch eine Hepatitis B zu bekommen, ja immer da ist. Nur aus der ärztlichen Praxis wissen wir, dass bei jenen Menschen besonders gutartige Verlaufsformen sind, die gesunde Lebensweise haben. Natürlich die Alkohol im Exzess oder nehmen wir her die Drogen. Da vergessen wir ganz, dass im Drogenmilieu natürlich diese Menschen Drogen einnehmen, die ja an sich die Leber zerstören. Aber da wird alles ganz einfach. Das wird einfach reduziert. Virus, Antikörper und Schutz. Hm. Und das bitte ist das Schlimme in der Medizin, dass wir uns von solchen banalen Modellen zufrieden geben.
Gehen wir weiter zum Tetanus. Dr. Leubner, es ist üblich, dass auch schon im kleinen Kindalter gegen Tetanus und Polio geimpft wird. Sie als Impfgegner sagen, dass es nicht nötig ist, gegen diese Erkrankungen zu impfen. Dabei ist doch Tetanus eine potenziell tödliche Erkrankung. Ist Ihre Empfehlung nicht da etwas gewagt?
Nein, das ist nicht gewagt. Ich habe mich mit dem Tetanus über Jahre besonders damit beschäftigt und studiert. Den Wundstarrkrampf, den Tetanus der Neugeborenen zum Beispiel, den gibt es in den armen Ländern noch zu Tausenden. Zu Tausenden sterben die Neugeborenen innerhalb weniger Tage nach der Geburt an Tetanus neonatorum, an neugeborenen Wundstarrkrampf. Mhm, die Wunde der Nabelschnur kann nicht abgeheilt werden, weil diese Menschen in einem Hungerzustand sich befinden, ausgehungert, sowohl deren Mütter wie auch die Kinder selber. Bei uns in Mitteleuropa, in den Vereinigten Staaten, ist der tödliche Tetanus fast verschwunden. Vor 30 Jahren hat es in Österreich den letzten Todesfall.
Ja, aber ich denke, der ist deswegen verschwunden, weil wir alle gegen Tetanus geimpft sind.
Und das bitte kann ich auch durch die Zahlen widerlegen. Denn 1936 wurden in Frankreich sind die großen Impfstoffhersteller, die haben ja begonnen mit Napoleon, hatte die Impfung eingeführt, nicht? Louis Pasteur, das war dann für die Impfindustrie das große Aushängeschild und der hatte x Impfungen versucht und unter anderem haben sie dann auch die Impfung gegen Tetanus, das nach Pasteur, aber das Louis Pasteur-Institut hat das erzeugt. 1936 wurden alle Soldaten zwangsgeimpft. Ab 1940 wurden alle Franzosen zwangsgeimpft. Diese Impfung ist in Frankreich noch Pflicht. Und bis zum Jahre 1949 hat der tödliche Tetanus in Frankreich zugenommen, weil der Tetanus eine Impfung, eine Krankheit ist, die nur dann schwer auftritt, also der tödliche Tetanus, wenn Bedingungen sind wie Aushungerung, wie schwerste körperliche Strapazen, wie wir es im Krieg gehabt haben. Die Chirurgen haben immer schon gewusst, Tetanus ist eine Krankheit der Kriege. Erst ab Jahre 1951.
Also das heißt für mich als Laien, damit ich es verstehe, ich infiziere mich mit dem Tetanuserreger, bin meinetwegen nicht geimpft, aber mein Körper kommt damit zurecht, weil ich in einem gesunden Allgemeinzustand bin. Ist das richtig?
So ist es.
Okay, dann gehen wir weiter. Aber die Verträglichkeit des Impfstoffes ist doch eigentlich ganz gut, oder? Also das würde jetzt nicht dagegen sprechen, dass der Impfstoff schwer verträglich ist.
Naja, man muss ja bedenken, es gibt ja gerade beim Tetanus ein Missverständnis. Da gibt es ja die sogenannte passive Impfung, die ja keine Impfung ist, sondern eine Serumtherapie. Da injiziert man ja Immunglobuline. Und das andere ist die aktive Impfung, die es immer schon gegeben hat. Nun, auch diese Impfung hat natürlich ihre Nebenwirkungen, das darf man nicht vergessen, wie jeder andere Impfstoff auch. Wir vergessen ja, was da im Impfstoff drinnen ist. Da ist in jedem Fall ein Fremdeiweiß drinnen ist. Das ist nicht ein Kieselstein. Ein Fremdeiweiß, bitte, das ist Teile von einem anderen Wesen, entweder von einem Huhn, wo es gezüchtet werden, oder auch von Affennieren oder von Krebszellen eines verstorbenen Menschen oder abgetriebene Embryonen, auch da werden ja Impfstoffe gezüchtet, nicht? Also das vergessen wir. Das heißt, wir haben ein fremdes Wesen und daher kann jeder Impfstoff, der muss auf einem Wesen seinen Ursprung haben, auf einem Fremden. Es muss ja was Lebendiges da sein. Und da gibt es nun Menschen, die gegen dieses Fremde einfach eine Abstoßungsreaktion erzeugen, die je nach Verfassung dann auch dramatisch auf den ganzen Körper übergehen kann.
Also ist Ihre Meinung, auch wenn der Tetanus-Impfstoff gut verträglich ist, dass ich dennoch sage grundsätzlich nein, ich lasse mein Kind auch nicht gegen Tetanus impfen.
Wir wissen, dass Geimpfte eben mit diesen Zahlen aus Frankreich und auch aus der jüngsten Zeit wissen wir, dass auch die Geimpften an Tetanus erkranken können. Gott sei Dank, in vorgelesen, ist das heute für uns im Allgemeinen nicht mehr relevant, weil wir in einer guten Verfassung die Voraussetzungen haben, dass jede Wunde so heilt, ohne dass es zu einem schweren Wunschkrampf kommt. Wir sprechen ja nicht von Tetanus ja oder nein, sondern von schwer. Lorenz Böhler, einer der Pioniere der modernen Unfallchirurgie, der hat auf seiner Abteilung die Tetanusimpfung abgelehnt, weil er gewusst hatte, das hilft nicht. Ich bin ja nicht der Einzige. Also Tetanusimpfung, das Tetanus können Sie heute nicht bekommen, außer wir bekämen Krieg und wieder Hungerzeiten über Monate und Jahre, wie es im Krieg gegeben hat. Ja, dann können wir das kriegen, trotz Impfung.
Hören wir mal, was Herr Dr. Frühwein dazu zu sagen hat.
Ja, das amüsiert mich immer köstlich, wie die sogenannten Impfgegner ein Popanz um die Impfung aufbauen. Das ist völlig nicht greifbar. Da werden mit Gentechnik, wie schrecklich, gearbeitet. Dabei handelt es sich hier wirklich nur um die Vermehrung, eben ganz kurz Proteinketten der Virushülle des Hepatitis B-Impfstoffes und sogar abgetriebene Embryonen müssen herhalten. Ist mir keine Impfung jetzt, die wir verwenden, bekannt, die damit hergestellt wird. Und sollte man eigentlich als Impfexperte auch wissen, dass gerade die Tetanus-Impfung null Proteine, also Fremdeiweiß hat, weil bei der Tetanusimpfung impfen wir ja nicht gegen den Tetanuserreger, sondern gegen das Gift, das dieser Erreger im Körper produziert. Und die Tetanusimpfung ist beileibe nicht so ganz harmlos, weil die Tetanusimpfung macht starke Lokalreaktionen. Der Arm tut einem sauber weh danach, das muss man wissen. Aber mehr passiert bei der Tetanusimpfung nicht. Und wir haben in Deutschland leider immer noch 10 bis 20 Fälle Tetanus pro Jahr. Komischerweise sind das alles ältere Leute, die nicht mehr geimpft sind. Und auch wenn man nicht gleich dran stirbt, es sterben ungefähr bei uns mit den intensivmedizinischen Möglichkeiten noch 10% an der Tetanus-Erkrankung. Das ist eine Erkrankung, die brauchen es wahrlich nicht zum Lebensglück, weil ich möchte nicht über 3 Wochen auf intensiv beatmet liegen. Gibt's lustigere Dinge im Leben. Also bleiben wir lieber bei der Tetanus-Impfung.
Herr Dr. Leubner, Sie haben es aufgebracht. Ich möchte es jetzt doch noch mal ansprechen. Sie haben gesagt, dass Impfstoffe sogar aus abgetriebenen Embryonen hergestellt werden. Welche sind denn das?
Da haben wir eine Reihe von Impfstoffen. Da haben wir eine Reihe von Impfstoffen, die aus humanen fetalen Zelllinien hergestellt sind und die aus abgetriebenen Menschen sozialer Indikation die Zelllinien gebildet worden sind. Da haben wir also Impfstoffe gegen Grippe, auch gegen Röteln, auch gegen Windpocken. Diese Stoffe können Sie, diese Quellen können Sie bei mir haben, wenn Sie wollen.
Also muss ich mich als Eltern, die sich bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, auch fragen, woher kommt der Impfstoff und kann ich das jetzt für mich einfach auch mit verantworten?
Ja, das ist richtig, nicht? Also gerade der Rötelnimpfstoff, da wird sowohl das Virus als auch das Kulturmedium von abgetriebenen Kindern. Und ich kann Ihnen ganz genaue Unterlagen, wenn Sie anfragen wollen, mit den Hörern vermitteln. Das gibt es wirklich. Sie müssen verstehen, dass ja die Geschichte der Impfung verbunden ist mit solchen Eingriffen, nicht? Man hat ja an weißen Kindern immer die Impfungen erprobt. Und auch direkt von weißen Kindern die Impfstoffe als Impfstofflieferanten die Impfbläschen genommen und dort an andere weiter geimpft. Also die Geschichte der Impfung ist nicht so eine saubere, so eine humane, wie sie nach außen hin darstellt. Ja, das ist bekannt und das ist wirklich wahr. Und auch heute laufen noch einige Impfungen, die wir in Verwendung sind, die auf diese Art und Weise hergestellt wurden und die auf diese Zelllinien zurückgehen. Da wurden Patente dafür verkauft und da haben also verschiedene Impfstoffhersteller haben diese Kulturen erworben, die Lizenzen für diese Kulturen.
Herr Dr. Frühwein, ist es denn üblich, dass man sich als Arzt, der impft, auch damit auseinandersetzt? Wo kommen Impfstoffe her? Oder sehen Sie jetzt, sage ich mal, als Wissenschaftler eher oder als Arzt, der ja Kinder auch betreut, eher nur so das Ergebnis, dass Sie sagen, das ist wichtig, ich möchte helfen?
Also mir persönlich ist das schon wichtig. Mich interessiert es auch rein technisch, wie so Impfstoffe hergestellt werden. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und ich schaue mir auch so Impfstoffherstellungslinien an und war mal da in so einer Fabrik, die eben diesen Grippeimpfstoff hergestellt hat. Und wenn man dann diese riesen Lagerhallen sieht, wo komischerweise Hühnereier und nicht abgetriebene Föten gezüchtet werden und aus diesen Hühnereiern dann dieser Grippeimpfstoff gewonnen wird, dann weiß man A, warum es mehrere Monate dauert, bis man einen Impfstoff hat. B, weiß man auch, wie kompliziert so eine Impfstoffherstellung ist. Das ist also beileibe keine Geschichte, die man so nebenbei im Heimlabor machen kann. Und man weiß auch, wie sorgfältig und sauber hier gearbeitet werden muss, damit der Impfstoff dann durch diese vielfältigen Kontrollen, die er hinterher auf sich zieht, damit er da durchkommt. Auf der anderen Seite muss ich dem Kollegen natürlich hundertprozentig recht geben, die Geschichte der Impfung ist schon eine vogelwilde Story, würde man heute sagen. Also wie man bei der Pockenimpfung da den einen mit dem anderen geimpft hat, also indem man diese Pockenbläschen von einem Geimpften auf den anderen zu Impfenden übertragen hat. Und das in Bayern hat man da die Gendarmerie zum Einfangen der Knechte hergenommen. Das war schon eine heiße Kiste, hat aber nichts mit den heutigen Impfstoffen mehr zu tun.
Gehen wir weiter mit unserem Impfkalender. Es wird auch in den ersten Monaten gegen Haemophilus influenza Typ B geimpft. Was ist das für ein Erreger, gegen den da schon in den ersten Lebensmonaten geimpft wird, Herr Dr. Frühwein?
Ja, dieser Haemophilus influenza Typ B ist halt einer der vielen Erreger, die schwere Hirnhautentzündungen, schwere Otitis media und ähnliche Erkrankungen machen können. Er ist sicher jetzt nicht der wichtigste Erreger im Bereich der Kinderkrankheiten schlechthin, aber wir haben, seitdem wir die Impfung haben, einen deutlichen Rückgang der Erkrankungs- und Todesfälle aufgrund dieser Erkrankungen gesehen. Also dieser HEB-Impfstoff ist eigentlich unumstritten.
Stimmt es denn, dass trotz Impfung der Schutz nicht hundertprozentig gewährleistet ist? Wenn ja, warum?
Ich glaube, in der Medizin gibt es überhaupt nichts, was hundertprozentig wirkt. Einige Kinder haben sicher nicht die Kraft im Immunsystem, um auch auf Impfstoffe ausreichend zu reagieren. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass eine Impfung nicht so richtig wirkt. Zum Beispiel sogar in der unsachgemäßen Lagerung der Impfstoffe, kann ja alles sein. Eine hundertprozentige Wirksamkeit von Impfstoffen gibt es nicht, aber zumindest bei den allermeisten Geimpften besteht der Freiheit von Erkrankung, und bei sehr vielen der restlichen verläuft die Erkrankung dann deutlich geringer. Wir impfen nicht hundertprozentig, sondern wir versuchen, dem Geimpften einfach sein Risiko, schwer zu erkranken, deutlich abzusenken. Und mehr können Impfungen nicht und sollen sie auch gar nicht können.
Keuchhusten, das ist eine langwierige und lästige Erkrankung, die jedoch meist harmlos verläuft. Bedrohlich ist sie für Säuglinge in den ersten 4 Lebensmonaten und für chronisch kranke Kinder. Herr Dr. Frühwein, stimmt es, dass erst nach der dritten Impfung, also wenn wir so nach Impfplan vorgehen, also erst im 4. Lebensmonat dann überhaupt erst ein Impfschutz besteht, also genau in der Zeit, wo eigentlich das größte Risiko ist, an der Krankheit schwer zu erkranken?
Ja, der Keuchhusten hat viele Aspekte. Also das eine, sagen Sie ganz richtig, in den ersten Lebensmonaten ist der Keuchhusten absolut lebensbedrohlich, weil diese kleinen Bronchien der Babys da sehr schnell zugehen durch die Entzündung. Auf der anderen Seite ist Keuchhusten für alle Beteiligten, sowohl die Eltern als auch für die Kinder, wenn er oft über Monate sich hinzieht, eine sehr unangenehme Erfahrung. Wir hätten gern einen deutlich verbesserten Keuchhusten-Impfstoff, das sage ich auch ganz klar, den man schon vielleicht früher impfen könnte, aber vor der 6. Lebenswoche ist eben das Immunsystem des Kindes noch nicht ausgereift und da wirken viele Impfungen eben noch nicht ausreichend. Deshalb fängt man erst im 3. Lebensmonat mit dem Impfen an. Und dann wäre es toll, wenn dieser Impfstoff eben besser noch auch gegen den Keuchhusten helfen würde und früher kommen könnte. Aber wir haben trotz intensiver Forschung der Industrie halt bisher keinen besseren Impfstoff. Und dann sieht man aber wieder, wie wichtig auch der Part der Industrie ist. Und wenn man nur darauf schimpft, dass die Bösen so viel Geld verdienen, das kann man schon machen, aber ohne die hätten wir halt gar keinen Impfstoff.
Gut, so kann man natürlich auch argumentieren. Ich möchte jetzt noch eine Krankheit ansprechen, nämlich Diphtherie. Diphtherie, das ist eine schwere und potenziell tödliche Erkrankung. Zum Glück kommt sie selten vor bei uns. Nun könnte man meinen, das kommt, weil wir alle so gut geimpft sind. Aber ich habe jetzt Zahlen gefunden. Nach einer vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragten Studie haben 78,6% der erwachsenen Bevölkerung im Westen keinen oder nur einen ungenügenden Schutz vor Diphtherie. Also die Diphtherie tritt also nicht auf wegen einem angeblich hohen Impfschutz, sondern aufgrund der sozialen und hygienischen Verhältnisse in Deutschland. Also das, was auch Herr Dr. Leubner schon als Argument gegen die Tetanusimpfung gesagt hat. Herr Dr. Frühwein, warum sollten wir dann dennoch unsere Kinder noch gegen Diphtherie impfen?
Ja, haben Sie recht. Also die Diphtherie ist sicher eine Erkrankung, die auch mit den hygienischen Grundvoraussetzungen bei uns mit zu tun hat. Ob diese hygienischen Voraussetzungen immer in der gleichen Weise dahingehend gewarnt sind, dass die Kinder wie leider oft in den Großstädten sehr getrennt aufwachsen und erst spät in den Kindergarten und die Kindergrippe kommen, mit anderen Kindern zusammenkommen. Also Situationen entstehen, aus denen wieder Epidemien auftreten können. Ob sich die mal ändern, wissen wir nicht. Was wir halt sehen, ist, dass zum Beispiel vor 3 Jahren in Russland eine riesen Diphtherie-Epidemie war mit dort gemeldeten, und das sagt ja wohl alles, 60.000 Fällen mit ein paar tausend Toten. Diese Tatsache zeigt uns aber, dass die Diphtherie auch weltweit beileibe nicht ausgerottet ist, und wir haben in unserer globalen Welt so viel Kontakt auch zu diesen Nachbarländern, dass jederzeit die Erkrankung wieder eingeschleppt werden kann. Aufgrund der derzeitigen Seuchensituation in Deutschland ist Diphtherie sicher nicht die wichtigste Impfung, die wir haben.
Dankeschön. Bis hierhin. In Freiburg, liebe Zuhörer, ist vor 2 Wochen ein Masernfall aufgetreten. Weil dies innerhalb kürzester Zeit schon die 2. Maserninfektion war, hat das Gesundheitsamt beschlossen, die Schule für einen Tag zu schließen. Und an den Folgetagen wurden nur Schüler der Zutritt zum Schulgelände gewährt, die ihren Impfausweis mitgebracht haben und die natürlich nachweisen konnten, dass sie gegen Masern geimpft sind. Vermutet wird, dass die Masernerreger aus der benachbarten Schweiz kommen, wo es viele impfkritische Ärzte gibt. Besonders anthroposophisch und homöopathisch ausgebildete Ärzte sind gegen das Impfen. Herr Dr. Frühwein, wie sind denn diese Vorfälle aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht des Impfbefürworters, einzustufen?
Wissen Sie, wenn man wie ich so ab und zu internationale Kongresse über Tropenmedizin und Impfen besucht, dann kriegt man immer eine übergebraten, weil die sagen, sagt mal, seid ihr wahnsinnig, in eurem Land, wo so viel Geld vorhanden ist, verglichen mit den Entwicklungsländern, habt ihr noch Masern? Und ich sage Ihnen gleich voraus, irgendwann, und das ist jetzt schon zum Teil gegeben, werden wir Masernimpfnachweis erbringen müssen, wenn wir nach Amerika reisen wollen. Also da sind wir wirklich rückständig. Und Masern sind eine höchst gefährliche Virusinfektionskrankheit, die zu einem leider sehr hohen Anteil an Hirnhautentzündungen und auch bleibenden Hirnschäden führt. Also Masern ist beileibe kein Spaß. Jetzt gibt's in Bayern sogar diese Masernpartys. Muss man sich mal vorstellen, dass Eltern ihre Kinder absichtlich an Masern anstecken lassen, indem sie sie mit Masernerkrankten zusammenbringen, damit die diese tolle Lebenserfahrung der Masernenzephalitis irgendwann mitmachen. Also das halte ich ja wirklich für eine grobe Körperverletzung an kleinen Kindern, die sich nicht wehren können.
Hören wir, was Herr Dr. Leubner dazu zu sagen hat. Also ist das eine Panikmache, die Schulen zu schließen, oder ist wirklich aus Ihrer Sicht etwas daran, dass ein Kind an Masern erkrankt und dadurch das Immunsystem gestärkt wird und damit wiederum ein Schutz gegen Folgekrankheiten wie zum Beispiel auch Krebs vielleicht bestehen kann?
Ja, diese Berichte über Masern und die Behauptungen, wie schwer die Krankheiten sind, das bitte hat ja mehrere Wurzeln. Das eine ist das Unverständnis der Ärzte und der Menschen von Krankheit. Es gibt nämlich bei diesen Krankheiten, gegen die geimpft wird, nur 2 Verlaufsformen, schwere und leichte. Schwer verlaufen diese Krankheiten, ob das Keuchhusten ist oder Diphtherie oder Masern, in den armen Ländern, Diphtherie in Russland, Zusammenbruch des Wirtschaftssystems. Ich weiß, was die für Heizungsanlagen haben. Zusammen, also, und in den armen Ländern Masern. Natürlich, dort gibt es die Toten und die Eltern, aber das gibt es in den armen Ländern. Bei uns sind diese Krankheiten im Allgemeinen leicht. Es gibt bei uns noch die Diphtherie, nun nennen wir sie Pseudokrupp. Das hat man einfach umbenannt. Das ist das eine. Das zweite zu den Masern selbst. Masern ist an sich keine schwere Krankheit. Wenn das Kind normal, der normale Kind in Bayern, in Österreich und in der Schweiz übersteht die Masern unter den regulären Pflegebedingungen, wie sie heute jeder von uns hat, so innerhalb weniger Tage, ist das Kind ein sehr schwer Herzkrankes mit schwersten Herzfehlern oder nach Chemotherapie oder nach Transplantation von Fremdorganen, dann bitte kann jede Krankheit problematisch verlaufen. Und eine Enzephalitis ist nicht das Spezifische einer Masernerkrankung, sondern eine Gehirnentzündung kann bei jeder Krankheit als Komplikation auftreten. Das ist nicht eine Eigenschaft, die nur Masern hat. Das gibt es bei Grippe, das gibt es bei Durchfallerkrankungen. Also da ist das falsche Verständnis. Dass wir jetzt natürlich in einem Glauben, Krankheiten ausrotten zu können, Und wir können nur die Krankheitsbedingungen ausrotten, nie die Krankheiten selber, denn die Krankheiten sind die Reaktionen auf die Umwelt, auf die Bedingungen, die wir leben. Das sind die Krankheiten und nicht etwas Eigenes, Wesenhaftes, was zufällig schicksalshaft über uns herfällt. Nein, das gibt es eben nicht. Aber das ist das falsche Bild, das uns die Ängstlichen und Menschen, die an die Zufälle glauben und an das alles ist zufällig und schicksalshaft, ja, die müssen Angst haben. Aber jemand, der nachdenkt über unsere Bedingungen, dann bitte wissen wir, dass diese Berichte übertrieben sind. Und dann suchen wir Schuldige. Natürlich die bösen Impfgegner sind es, denn die verbreiten das. Und das bitte ist ja haarsträubend. Man schickt ja sogar die Staatsanwaltschaft los und Kriminalbeamte, um herauszufinden, wer solche Masernpartys veranstaltet. Ich bin kein Anhänger dieser Masernpartys. Ich halte nichts davon. Aber da bitte gehen wir einem falschen Vorstellung von Krankheiten nach. Und darum funktioniert das so. Wenn wir nur in eine Richtung denken, nur Erreger, Antikörper, Antigen und genug Antikörper und dann passiert uns nichts. Bitte, das ist eine längst überholte, banale Vorstellung von Krankheiten und Vorbeugung.
Dankeschön. Impfen pro und contra. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Meine Gäste waren Dr. Hans Leubner, Arzt für Allgemeinmedizin und Impfgegner. Und der Infektiologe Nikolaus Frühwein, er ist ein sogenannter Impfbefürworter. Nun gebe ich Ihnen jedem noch eine Minute Zeit zu einem Abschlussstatement. Herr Dr. Frühwein, Sie dürfen beginnen.
Ich sehe in meiner Praxis, dass auch die wohlmeinendsten, gesündest lebendsten Leute oft schwer erkranken und oft schwer an Viruserkrankungen erkranken. Und gegen Viruserkrankungen haben wir ja keinerlei Heilmittel. Viruserkrankungen in den meisten Fällen können wir nur vorbeugend behandeln. Und die einzige Vorbeugung, die wir haben, sind die Impfungen. Und sämtliche Zahlen, Fakten, Daten sprechen für die Effektivität und die Nebenwirkungsarmut der Impfungen. Und wer das nicht erkennt, den kann ich als Arzt nicht so richtig ernst nehmen.
Dankeschön, Herr Dr. Leubner.
Ja, ich schließe mich zunächst dem Dr. Frühwein an. Vorbeugung ist unsere Aufgabe als Ärzte. Nur, die Vorbeugung besteht für mich gesunde Ernährung, sanfte Abhärtung, genug Schlaf, ordentliche Familienverhältnisse, einfach die Gesundheit stärken und sich beschäftigen, sich bilden, so wozu diese Sendung beigetragen hat. Der Glaube an eine Zauberspritze, die macht uns gesund und schützt uns gegen noch weitere 20, 30 Krankheiten, die wir erfinden werden oder die wir interpretieren werden für die Impfung, das bitte ist ein Aberglaube. Meine aufrichtige Meinung, schützen Sie sich durch eine gesunde Lebensweise. Danke vielmals.
Dankeschön, Herr Dr. Leubner. Dankeschön, Herr Dr. Frühwein. Ich darf mich von Ihnen beiden verabschieden. Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, ein großes Thema, die Frage nach dem richtigen Impfung, nach dem richtigen Zeitpunkt. Wir haben die wichtigsten Fragen heute mit unseren Gästen, dem Impfkritiker Dr. Hans Leubner aus Österreich und dem Münchner Impfbefürworter Nikolaus Frühwein durchgesprochen. Doch letztendlich, liebe Eltern, liegt die Entscheidung bei Ihnen. Also haben Sie Mut, Ihre Fragen, Ihre Bedenken mit Ihrem Kinderarzt zu besprechen. Jede Impfung kann, wie die Krankheit im Extremfall, eine Katastrophe auslösen. Es gibt ein hervorragendes Handbuch für die individuelle Impfentscheidung, das ich Ihnen empfehlen möchte, von dem Kinderarzt Dr. Martin Hirte mit dem Titel Impfen pro und contra. Über 20 Infektionskrankheiten sind in diesem Buch sachkundig beschrieben, mit einer informativen, abschließenden Zusammenfassung und einem alternativen Impfplan, der die Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Das Buch trägt den Titel Impfen pro und contra von Martin Hirte. Erkundigen Sie sich nach diesem Taschenbuch bei unserem Hörerservice. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Möchten Sie mit einem meiner beiden Gäste Kontakt aufnehmen? Natürlich ist dies möglich. Wenden Sie sich bitte auch dazu an unseren Hörerservice. Sie können diese Sendung im Internet downloaden. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie einen guten und gesegneten Tag.